Das Thema heute Abend heißt also biblischer Umgang mit Geld oder Gottes Plan für unsere Finanzen. Da wollen wir uns eine Menge Schriftstellen dazu anschauen. Ich denke, wenn Gott keinen Plan für unser Geld hätte, dann wäre ein wirklich entscheidender oder wichtiger Lebensbereich irgendwie ausgeklammert oder nicht unter seiner Kontrolle, weil letzten Endes unser Geld eine Menge auch von uns repräsentiert und dieser ganze Bereich auch wirklich Bedeutung hat in unserem Leben. Also zum einen denke ich, hat es ganz wesentlich was in unserer Zeit zu tun, da ja doch die meisten von uns 40 Stunden oder mehr die Woche dafür auf Arbeit gehen und dass ja doch ein erheblicher Anteil an Zeit ist in unserem Leben. Also schon von dem Faktor Zeit her ist das Thema bedeutungsvoll und wichtig in unserem Leben. Und deshalb hat Gott da in seinem Wort auch klare Dinge dazu gesagt, weil wir zum Beispiel dafür eine Menge Zeit investieren, um Geld zu verdienen. Zum anderen repräsentiert unser Geld auch eine Menge unserer Kraft, die wir investieren in Arbeit oder in Ausbildung. Oder in Fortbildung. Es repräsentiert auch auf einer gewissen Weise unsere Begabungen oder unsere Fähigkeiten, die wir mitbekommen haben oder erlernt haben. Und unter Umständen betrifft manchen von uns, repräsentiert es auch unser Erbe, dass wir vielleicht ein Haus von den Eltern geerbt haben oder Barvermögen. Und wenn wir alleine diese Bereiche anschauen, der Block an Zeit, den wir verwenden, um Geld zu verdienen, dass wir Ausbildungen machen, Weiterbildungen, das hat was mit unserer Kraft zu tun und unsere ganze Begabung, das steht alles in sehr engem Zusammenhang mit unserem Geld. Und von daher denke ich, es ist ein wichtiger Bereich unseres Lebens und Gott hat dafür einen guten Plan. Ich habe da mal was gelesen bei Derek Prinz. Er sagt, wenn unser Finanzbereich nicht im Einklang ist mit dem Willen Gottes, dass dann unser Leben insgesamt nicht unter Kontrolle ist oder irgendwie aus den Angeln ist. Und ich glaube, dass das stimmt. Und möglicherweise brauchen wir da auch eine neue Prägung bei dem ganzen Denken über Geld. Für viele verbindet sich das ja sofort mit schnöder Mammon und das ist alles verwerflich und schmutzig und manche sind wieder so fromm, die brauchen ja überhaupt kein Geld und für die hat das ja gar keine Bedeutung. Oder wir sehen das halt als was Weltliches. Also ich denke, es ist ein wichtiges Thema und wir sollten über das Thema einfach wissen, was das Wort Gottes sagt. Und Gott hat dafür einen guten Plan. Und wenn wir unser Geld investieren, dann investieren wir ja damit einen wichtigen oder erheblichen Teil von uns selbst in Bezug auf Zeit, auf Kraft, auf Begabung, auf unser Erbe möglicherweise. Und deshalb denke ich, ist es auch so wichtig, dass wir das sehen können, was das Wort Gottes da sagt und dass wir richtig investieren können zum Guten oder halt zum Schlechten. Das will ich mal so als Einführung geben, dass wir diesen Bereich nicht irgendwie als bedeutungslos sehen oder als etwas, was von vornherein irgendwie weltlich ist oder schmutzig oder was wir ausblenden. Ich denke, dass das ein ganz wichtiger Bereich ist, der uns definitiv alle betrifft und dass unser Geld einfach einen ganz erheblichen Teil unseres Lebens auch repräsentiert und damit in einem sehr engen Zusammenhang steht. Und das Wort Gottes gibt uns da eine klare Richtung, wie wir da in seinem Plan leben können und damit im Segen. Ich will mal eine Schriftstelle lesen, die ist ziemlich bekannt, aus Römer 12, Vers 1 und 2. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Hier steht, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also aus dem ersten Teil des Verses geht hervor, dass die Anbetung, die wir dem Herrn entgegenbringen, bis hineingeht in den physischen Bereich. Es steht, dass wir unsere Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Und dass das diese Hingabe an den Herrn ist, die wir aus Dankbarkeit tun oder haben, dass er uns errettet hat, dass er uns erlöst hat, unsere Schuld vergeben hat und dass wir uns so ihm hingeben. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir den Willen Gottes erkennen. Viele Menschen, die irgendwie versuchen, Jesus nachzufolgen, die sich Christen nennen, haben Schwierigkeiten damit zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Und der Schlüssel, den Willen Gottes erkennen zu können, den haben wir hier in diesen beiden Versen. Im zweiten Vers steht da dann, dass wir prüfen mögen oder erkennen können, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aber davor haben wir diese Passage, dass wir uns ihm geben, dass wir wissen, wir gehören Jesus. Dass das sozusagen unsere Reaktion ist. Er hat sich für uns gegeben, er hat sein Leben geopfert. Für mich persönlich ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für mich hat Jesus das alles auf sich genommen, all diese Schmach, all die Verleumdung, all die Ungerechtigkeiten, die Gemeinheiten bis hin zu dieser grausamen körperlichen Misshandlung und diesem schrecklichen Tod am Kreuz, das hat Jesus für mich gegeben und getan und meine Reaktion ist, ich gebe mich ihm hin, ich gehöre ihm und er ist mein Herr. Ich will ihm ein, wie es hier steht, wohlgefälliges Opfer sein. Und diese Haltung befähigt uns, den Willen Gottes erkennen zu können. Und das Schöne ist, der Wille Gottes ist hier beschrieben mit gut, wohlgefällig und vollkommen. Das ist eine ganz wichtige Grundlage, die ist für ganzes Leben bedeutungsvoll und die ist auch wichtig in Bezug auf Geld und auf Finanzen. Der Wille Gottes ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Alleine darüber könnte man lange lehren, weil da so tief in uns Misstrauen ist gegen Gott oder Unterstellung, wo es uns schwerfällt zu vertrauen, vielleicht aufgrund verschiedener Erfahrungen. Aber die Wahrheit ist, dass der Wille Gottes gut ist und vollkommen ist und wohlgefällig. Gott möchte nie etwas Schlechtes. Und je mehr wir das erkennen, dass das wahr ist und dass es so ist, umso mehr wollen wir natürlich in seinem Willen leben. Umso mehr uns das deutlich wird, dass Gott nie etwas Schlechtes will, nie etwas Verkehrtes, umso mehr haben wir natürlich das Bedürfnis, nach seinem Willen zu leben. Auch in Bezug auf Finanzen. Und ich denke, wenn wir länger dem Herrn nachfolgen, dass wir das bezeugen können, dass das so ist, dass sein Wille vollständig ist und umfassend und vollkommen und dass das einfach alle Bereiche unseres Daseins abdeckt. Dass Gott uns schon in seinem Wort in keinem Bereich im Ungewissen lässt. Sein Wille ist umfassend und vollständig und vollkommen und deckt alle Bereiche ab, einschließlich auch der Bereich unserer Finanzen. Also das sind so diese zwei Schritte, Gottes Willen herauszufinden. Der erste Schritt ist, sich ihm auszuliefern, sich ihm hinzugeben, sich diesem Willen zu unterwerfen. Und der zweite Schritt ist, dass wir dadurch auch ein erneuertes Denken bekommen, so wie es in diesem Vers steht. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das ist ein sehr umfassender Begriff, aber es hat ganz viel mit unserem Denken zu tun. Und wenn wir dem Herrn nachfolgen, wird unser Denken verändert. Und ich denke wirklich über absolut jedes Thema des Lebens. Da können wir verschiedene Beispiele hernehmen. Ganz grobe oder offensichtliches Beispiel. In der Welt ist das gang und gäbe geworden, dass man das mit Ehe nicht so genau nimmt. Man kann so zusammenleben, man kann sich scheiden lassen, man nimmt sich irgendwann einen anderen Partner, wenn man denkt. Und dieses Denken ist so da und man denkt, das ist normal oder man denkt, man hat die Freiheit dazu. Und wir als Kinder Gottes denken darüber völlig anders. Nur mal so als Beispiel. Und das ist das, was dieser Vers ausdrückt, dass wir eine Erneuerung des Sinnes erfahren. Das bedeutet, wir wachsen und verändern uns in unserem Denken über sämtliche Themen des Lebens, wird unser Denken konform mit dem Willen Gottes. Und somit unterscheiden wir uns also in unserem Denken, in unseren Sichtweisen, in nahezu jedem Lebensbereich von jemandem, der nicht glaubt. Es ist gang und gäbe in unserer Gesellschaft, Kinder zu verlassen, Kinder nicht zu versorgen. Und es gibt Leute, die denken sich da nicht viel dabei und haben da auch nicht ein schlechtes Gewissen oder sowas. Und wir denken darüber völlig anders. Also da kann man ganz viele Beispiele anführen. Ich denke, dass es soweit genügt. Und wir brauchen dieses erneuerte Denken. Und damit können wir prüfen und finden, was der Wille Gottes ist. Und da ist einfach klar über alle Lebensbereiche. Und das ist etwas, was massiv Segen in unser Leben bringt, weil ja auch alle unsere Entscheidungen, die wir dann am Ende konkret treffen in Situationen, dem geht ja ein Denken voraus. Und deshalb sagt die Bibel, dass wir unser Denken erneuern oder unseren Sinn, oder eine andere Schriftstelle spricht auch von der Gesinnung Christi. Und das meint ganz verkürzt oder ganz komprimiert ausgedrückt, wir denken über die Dinge so, wie Gott darüber denkt. Und gibt es da einen Sachverhalt, wo wir da nicht sicher sind, dann haben wir das Nachschlagewerk Bibel und finden dort, wie Gott über bestimmte Dinge denkt. Das ist so ein großer Schatz. Und wir tun enorm gut daran, es ist enorm weise, dass immer dann, wenn wir dort einen Unterschied feststellen, Gott denkt so und ich denke anders. Wir sind sehr, sehr klug, wenn wir sagen, ich korrigiere mein Denken und ich will so denken, wie Gott denkt. Das ist enorm klug. Lasst uns nicht erst den Versuch unternehmen, Gott umzustimmen, dass er darüber anders denkt. Oder mit Gott in Diskussionen zu gehen, ob er nicht da irgendwie mal abweichen könnte, damit ich nicht mein Denken verändern muss. Es ist sehr, sehr klug, immer dann, wenn wir den Unterschied feststellen, wir korrigieren unsere Sichtweisen anhand des Wortes. Und das bringt massiv Segen in unser Leben. Noch eine andere Schriftstelle, weil dieses Wort Gesinnung oder Sinn meint unser gesamten Gedankenmuster, unsere gesamten Sichtweisen und inneren Überzeugungen. Da gibt es noch eine wichtige Schriftstelle im Epheser 4. Ich lese mal ab Vers 21. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Und jetzt kommt der Vers 23, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oder noch eine andere Schriftstelle aus Kolosser 3,9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also wenn unser Denken erneuert wird, dann werden wir zunehmend in der Lage sein, den Willen Gottes zu erkennen. Also so diese drei Phasen, auch aus der Römerstelle. Es kommt unsere Hingabe, das macht uns fähig, Denkweisen Gottes zu übernehmen und erkennen zu können. Und durch diesen erneuerten Sinn oder durch dieses Denken, wie Gott denkt, sind wir fähig, seinen Willen zu erkennen. Und hier habe ich eine Schriftstelle aus dem 3. Johannesbrief, der Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Und das ist tatsächlich der Wille Gottes, dass es uns in all diesen Bereichen gut geht. Also im Bereich unserer Seele, im Bereich Gesundheit und auch finanziell. Das ist der Wille Gottes, dass es uns in all diesen Bereichen gut geht. Das ergibt diesen logischen Umkehrschluss, dass Versorgen, Niederlagen, Frustrationen, Armut nicht der Wille Gottes sind für uns. Der Wille Gottes ist, dass es uns im seelischen Bereich, im gesundheitlichen Bereich, im finanziellen Bereich gut geht. Und Armut ist kein Zeichen besonderer Heiligkeit. Ich komme dann noch detaillierter darauf, weil ja doch verschiedene Prediger auch manches aus der Schrift da entstellen und dann in eine Richtung lehren über Geld, die ich bedenklich halte. Aber lass uns das erstmal bis hierher festhalten. Gott möchte, dass es uns in allen Lebensbereichen gut geht, auch im finanziellen Bereich. Und Armut ist kein Zeichen von besonderer Heiligkeit oder Frömmigkeit. Und ein Satz, den ich vor Jahren mal gelesen habe und der irgendwie ein bisschen zwickt. Unsere Einstellung zum Geld offenbart in Wirklichkeit unsere Einstellung zu Gott. Das will ich mal als Behauptung aufstellen. Und dann werden wir ja am Ende selber beurteilen können, ob das stimmt oder nicht. Unsere Einstellung zum Geld offenbart unsere Einstellung zu Gott. Und dann lasst uns mal für meine Begriffe eine sehr wesentliche Schriftstelle zu dem Thema aufschlagen in Matthäus 6, der Vers 24. Lasst uns das mal aufschlagen in unseren Bibeln. Matthäus 6, 24. Ich lese das mal vor. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich denke, was wir zuerst klären sollten, was ist Mammon? Es ist sehr wichtig, dass wir das richtig verstehen. Mammon ist nicht das Geld. Deshalb glaube ich, ist es verkehrt, dass wir als wiedergeborene Kinder Gottes Geld als etwas Schmutziges oder Weltliches sehen. Ich denke, dass das falsch ist. Mammon meint nicht das Geld als solches, sondern Mammon ist eine geistliche Kraft, die Menschen durch die Liebe zum Geld versklavt. Das ist gemeint mit Mammon. Das ist eine geistliche Macht. Das ist eine geistliche, finstere Kraft. Es ist die Kraft, die Menschen dazu bringt, das Geld zu lieben über alles und damit ein Sklave des Geldes zu werden, unter dieser Herrschaft dann leben zu müssen. Und wenn wir uns umschauen, dann können wir deutlich sehen, dass das in unserer Gesellschaft eine ganz, ganz mächtige geistliche Kraft ist, die wirkt. Und viele, viele unserer Mitmenschen dieser Macht dienen. Also Mammon ist nicht das Geld als solches, sondern die Liebe zum Geld. Das meint Jesus mit Mammon. Und deshalb gibt es in diesem Vers dieses Entweder-Oder. Dieser Vers schließt absolut aus, dass es irgendwie zweigleisig funktioniert. Wenn wir den Herrn lieben, dann werden wir diese geistliche Kraft hassen, die uns mit der Liebe zum Geld versklaven will. Und wenn wir das Geld lieben und das in unserem Leben an erster Stelle steht, dann hassen wir Gott. Diese Schriftstelle zeigt das sehr klar, dass es hier nur dieses Entweder-Oder gibt. Und wir sind aufgerufen, den Mammon zu hassen. Und das bedeutet eben nicht, das Geld zu hassen, sondern die satanische Macht zu verabscheuen, die Menschen durch Geld versklavt. Und diese Macht arbeitet ja mit allen Regeln der Verführung. Wir alle haben mehrmals zwischendurch die Briefkästen voll davon, werden gelockt den ganzen Tag, Geld auszugeben, was wir nicht haben. Die 0% Zinsangebote, Finanzierung, jetzt zahlen, nächstes Jahr die erste Rate und Aufschub und diese ganze Botschaft in der Werbung, tu dir was Gutes, leiste dir das jetzt und zahl einfach später, denk nicht an die Konsequenzen. Du bist es dir doch wert, du hast es dir verdient, komm, gönn dir das. Und es ist extrem einfach, in einem Elektrofachmarkt eine doch erhebliche Summe Kredit aufzunehmen. Gibst du ein, zwei Unterschriften, dauert ein paar Minuten. Und die Anzahl der Leute, die hoch verschuldet ist, nimmt drastisch zu in unserer Gesellschaft. Also in diesem ganzen Gefüge weht dieser Geist, lockt dieser Geist mit dem Angebot, appelliert an die Instinkte, ich habe so schwer, ich habe so viel durch, ich habe schwer auf Arbeit oder was auch immer, das gönne ich mir jetzt, das bin ich mir wert. Und man kauft dann Dinge, wo man das Geld gar nicht hat. Und Menschen kommen in Schulden, und die Raten summieren sich und übersteigen dann das monatliche Einkommen. Und diese Schuldenfalle schnappt zu und Menschen kommen dann in größte Nöte und Familien werden dadurch zerstört. Also das ist ein Weg, wie diese satanische, fürchterliche Macht arbeitet mit dieser Verlockung auf dem Gebiet. Und deshalb ist es für uns so enorm wichtig, dass wir das erkennen und dass wir klar bleiben, weil der Herr uns definitiv davor bewahren will, dass wir finanziell in solche Abhängigkeiten und Nöte geraten. Ich sage damit nicht, dass ausschließlich jeder Kredit oder jede Ratenzahlung verkehrt sind oder schuldhaft. Wir sind, denke ich, frei, darüber zu entscheiden, wie wir das wollen. Aber wenn wir auf dem Gebiet nicht wirklich klar sind und uns vom Herrn auch leiten lassen, dann ist die Gefahr groß, in Abhängigkeiten zu geraten, aus denen man nicht so einfach wieder rauskommt. Und dass dann diese Macht des Mammon Macht gewinnt über unser Leben. Und das ist die Frage, wem wollen wir dienen? Dem Mammon oder dem Herrn? Ganz bekannte Schriftstelle, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die habe ich auch in meinem Autokennzeichen. Matthäus 6,33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das ist der Vers, der die Prinzipien aus dem Reich Gottes zeigt. Wir wollen das nochmal lesen, was diese Schriftstelle meint mit dies. Dies alles, was alles. Matthäus 6 ist das beschrieben. Wir haben zuvor diese Passage, wir hatten ja gerade die Schriftstelle Vers 24, dass wir entweder Gott dienen oder dem Mammon. Und dann kommt diese Passage, wo Jesus sagt, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und dann kommt da noch mehr in diesem Bezug. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach allem diesen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Also das Wort Gottes sagt nicht, du bist jetzt ein Kind Gottes und du brauchst das jetzt alles nicht mehr. Das ist alles irgendwie Mammon oder Materie und das ist jetzt irgendwie alles abgeschlossen. Sondern die Bibel sagt, dass Gott weiß, dass wir all diese Dinge brauchen. Wir brauchen Kleidung, wir müssen essen und trinken. Und das Gute ist in diesem Vers, dass unser himmlischer Vater das weiß, nicht irgendjemand. Und darauf bezieht sich das Wort dies im Vers 33. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Also dieser Vers meint, auf dem Thron unseres Herzens muss der Herr sein. Wir lieben ihn. Er muss unser Gott sein. Und das drückt sich darin aus, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten. Und wenn wir diese Haltung haben und wenn wir das tun, dann sorgt er dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und das ist ein wunderbares Versprechen unseres Gottes. Das ist großartig. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und der Vers 34 ist noch so eine schöne praktische Anleitung. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Es gibt manchmal Lebenssituationen, wo man das sehr tief lernt, aber es ist tatsächlich Weisheit darin, dass es absolut nichts bringt, sich um etwas zu sorgen, was morgen oder in einem Jahr oder in 10 Jahren sein wird. Und man kann mit Sorgen an der realen Situation absolut nichts ändern. Jesus sagt weiter oben, wir können unserer Lebenslänge nicht eine Elle zusetzen. Der Teufel liebt es, uns mit Sorgen zu überfrachten. Und deshalb sagt die Schrift, es reicht die Last, die wir heute haben an dem heutigen Tag. Und der Gedanke, was wird morgen, was wird in einem halben Jahr, den brauchen wir jetzt nicht denken, weil der Herr versprochen hat, dass er uns Dinge hinzugibt. Das ist was, was mich enorm tröstet, auch in Bezug auf, was wird man mit den Kindern, kriegen die einen Ausbildungsplatz, funktioniert das mal mit einer Arbeit. All diese Dinge, wo man sich auch sorgen kann. Und wenn man das liest, weiß man, wenn es soweit ist, dann wird der Herr dafür sorgen. Seid nicht besorgt um den morgigen Tag. Lasst uns das als eine Falle erkennen, uns heute Sorgen zu machen um Dinge, die in 3 Jahren sind. Das bringt uns keinen Schritt weiter, außer dass es uns belastet und auch beschäftigt. Also, die Prioritäten im Reich Gottes sehen so aus, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und diese Schriftstelle zeigt uns, dass wir also nicht ohne diese Dinge auskommen müssen, aber sie sollen nicht die erste Stelle in unserem Leben haben. Darum geht es. Wir sollen zuerst Gottes Absichten verpflichtet sein. Deshalb dieses Entweder-Oder. Entweder dem Herrn dienen oder dem Mammon. Und dem Mammon dienen bedeutet, ein Sklave zu sein. Da gibt es noch ein paar Schriftstellen, zum Beispiel Sprüche Kapitel 3, Vers 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Und im Gegensatz dazu aus Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Das meint, zuerst nach dem Geld zu trachten, ist Götzendienst und bedeutet, dass wir das Geld zu unserem Gott machen. Zuerst das Trachten, unser erstes Ziel, unsere erste Priorität, das Wichtige in unserem Leben ist das Reich Gottes. Zuerst. Das Schlüsselwort in dem Matthäus 6,33 ist zuerst. Gott sagt nicht, alles andere ist dann weggenommen, sondern er sagt, alles andere gebe ich dazu. Aber was ist zuerst? Was treibt uns an? Was ist für uns die höchste Priorität? Was ist für uns wirklich wichtig? Über die Frage entscheidet sich, wem wir dienen, und damit wissen wir, wer unser Gott ist. Das Schlüsselwort in dem Vers ist zuerst. Und dann kommt auch noch eine klare Passage in 1. Timotheus 6, ab 9. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und das meint ja wieder diesen Mammon. Nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und ich denke, dieser Vers ist extrem aktuell, weil nach der letzten Bankenkrise eine Menge Menschen mit Schmerzen durchbohrt wurden. Und ich kann mich noch gut an die Bilder im Internet erinnern, wo schwerstreiche Leute durch Spekulationen mal eben 100 Millionen verloren haben. Und das sagt also schon die Bibel, dass sie sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohren. Und ich glaube auch, dass das enorm hilfreich und lehrreich für uns ist. Die Finanzkrise hat gezeigt, wie wackelig und unsicher dieses ganze Gebiet ist. Und es sollte keinesfalls die Sicherheit unseres Lebens sein, unser Geld. Wenn das unsere Sicherheit wäre, dann sind wir wirklich verloren. Wir haben, denke ich, durch die Finanzkrise gesehen, wie schnell sich über Nacht die Dinge komplett ändern. Und ich glaube, dass das erst ein ganz harter Anfang war von dem, was noch kommt, im ganzen Bereich Börse und Finanzen. Und in der Bibel, schon sehr, sehr viel älter, ist das so aktuell geschrieben: Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von den Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach, und dann kommt nicht Geld und Reichtum, sondern wir streben nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit oder Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Also hier gibt es den ganz drastischen Unterschied zu unserem ungläubigen Nachbarn. Der strebt nach Geld oder Reichtum. Wir streben nach völlig anderen Dingen. Wir haben total andere Ziele im Reich Gottes. Wir streben nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Ausharren oder Geduld und Sanftmut. Es ist also wichtig, da gibt es kein Vakuum in unserem Leben. Wenn wir von der Liebe zum Geld frei sein wollen, müssen wir nach etwas anderes streben. Da gibt es kein Vakuum. Deshalb ist dieser Vers zu entweder oder. Wir dienen entweder Gott oder dem Mammon. Wenn wir nicht den Mammon dienen wollen, müssen wir etwas anderes, etwa jemand anderes dienen. Und dieses Vakuum wird ausgefüllt. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, wie wir die Kontrolle von Mammon auch über unserem Leben brechen können. Und dass das was mit Glauben und Vertrauen zu tun hat. Aber dass wir das jetzt mal als Grundsatz mitnehmen. Wir streben nach völlig anderen Dingen. Und der Herr hat sich festgelegt in seinem Wort, wenn wir das tun, er gibt uns all das, was wir brauchen. Und das Geniale ist, Gott ist weder knausrig, noch geizig, noch kleinlich. Gott ist viel großzügiger, als wir denken. Ein ganz aktuelles Beispiel, wo ich gesehen habe, wie großzügig Gott ist. Als wir vor ein paar Wochen in Albanien waren, haben wir auch dort eine Gemeinde besucht. Und der Leiter, der über viele Jahre in einer wirklich sehr bescheidenen Wohnung lebte. Und sehr bescheiden ist wirklich extrem mild ausgedrückt. Niemand von uns lebt in so einer Wohnung. Wirklich niemand. Und er war da trotzdem dafür dankbar und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ihm das irgendwie eine große Last ist. Aber trotzdem, auf mich wirkte die Wohnung schon, als ich zum ersten Mal da war, bin ich schon erschrocken und ich dachte, meine Güte, müssen die denn wirklich hier in diesem Loch leben? Das ist doch krass. Und als wir jetzt da waren, erzählte er, dass eine Person eine Spende gemacht hat, mit der absoluten Bedingung, die ist nicht für Dienst, die ist nicht für Gemeindearbeit, die ist nur für deine Familie. Mit dieser einen Spende ist er jetzt dabei, ein Haus zu bauen. Und zwar ein richtig großes Haus, habe ich dann auch gesehen, das ist gerade in Europa fertig, Dach ist drauf, Innenausbau hatte gerade begonnen. Und selbst in diesem Land denke ich, dass das Haus erhebliche Baukosten erzeugt. Und das kam durch eine Person. Und da dachte ich, ja, so ist Gott. Gott sagt nicht, na gut, ich mach das mal möglich, dass du vielleicht doch mal armerweise Farbe und mal hier die Wand und so. Also das war für mich ein ganz aktuelles Beispiel, dass Gott großzügig ist und nicht irgendwie kleinlich oder geizig. Ja, was sollen wir nun mit unserem Geld tun? Also, wir halten fest, Geld als solches ist nichts Schmutziges oder Weltliches. Es hat was mit uns zu tun, es hat mit wesentlichen Bereichen unseres Lebens zu tun. Und weil es etwas mit uns zu tun hat, sollen wir auch unser Geld als etwas Heiliges ansehen und damit so umgehen, wie es der Herr möchte. Und das ganze Thema Geben ist ganz eng verbunden mit Anbetung. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das in unser Herzen hineinkommt, weil vielleicht der eine oder andere, ja, Geld und Kirche bringt man immer in Verbindung mit Opferbeutel oder Klingelbeutel oder Opferstock und man nimmt so, früher haben wir so 20 Pfennig mitbekommen, die haben wir dann da reingeschmissen Wenn wir von Geben sprechen, dann hat das was mit Anbetung zu tun. Und wir sind uns bewusst, wenn wir unser Geld geben ins Reich Gottes hinein, dann ist das etwas Heiliges, was wir ihm geben, weil es ganz wesentlich mit unserem Leben zu tun hat. Unser Geld ist so der Ausdruck unserer Kraft, unserer Zeit und unserer Begabung. Im Alten Testament war es so, dass Gott festgelegt hat, dass jeder israelische Mann 3-mal im Jahr in Jerusalem Gott anbeten sollte. Das lese ich uns mal kurz vor, das muss man nicht aufschlagen, das ist 2. Mose 23, ab 14. 3-mal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib. Denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Also hier haben wir die Anweisung, wie Gott angebetet werden will und dass wir nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen sollen. Oder noch eine Schriftstelle aus Psalm 96, 8 und 9. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Oder eine andere Übersetzung sagt, bringt Geschenke oder Gaben. Also zur Zeit des Alten Testaments war es so, dass jeder Israelit Gott anbeten sollte und dass es ohne Gabe oder ohne Opfer war die Anbetung nicht vollständig. Und es war dann auch so festgelegt, welche Opfer da gegeben wurden. Also mit unserem Opfer geben wir dem Herrn Ehre. Und das ist eine Form von Anbetung. Und ich denke, auch in dieser Richtung will das der Herr auch, denke ich, irgendwie in Zukunft in unserer Gemeinde noch stärker hervorbringen. Und dass wir das selber auch stärker wahrnehmen. Geben ist ein Akt von Anbetung. Ist eine praktische Art darin. Eine andere interessante Tatsache ist, dass über das ganze Thema Opfer sehr, sehr viel geschrieben ist im Alten Testament und dass Gott über all das, was ihm geopfert wird, Buch führt. Und das sehr genau ist. Und das für Gott auch sehr wichtig ist. Da gibt es eine Passage im 4. Mose 7, ab 10. Und die Fürsten brachten die Einweihungsgabe des Altars an dem Tag, der er gesalbt wurde. Und die Fürsten brachten ihre Gabe vor den Altar. Und der Herr sprach zu Mose, sie sollen täglich jeweils ein Fürst ihrer Gabe zur Einweihung des Altars bringen. Und es geschah, der am ersten Tag seine Gabe brachte, war Nachschon, der Sohn Amminadabs vom Stamm Juda. Und seine Gabe war, jetzt kommt die Aufzählung seiner Gabe, eine silberne Schüssel, 130 Schegel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Schegel nach dem Schegelgewicht des Heiligtums, beide voller Weizengrieß, gemengt mit Öl zum Speisopfer. Eine Schale 10 Schegel Gold voller Räucherwerk, ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Lämmer. Das war die Gabe Nachschons des Sohns Amminadabs. Wenn wir an der Stelle weiterlesen, dann können wir sehen, in diesem Kapitel 4. Mose 7, dass jetzt eine Aufzählung kommt von allen 12 Fürsten Israels. Und es steht hier 12-mal hintereinander genau dasselbe. Ich spare uns das jetzt, das 12-mal vorzulesen. Ne? Was mir das aber sagt, ist, dass das für Gott absolut wichtig war, so wichtig, dass er das in seinem Wort hat aufnehmen lassen. Gott hat nicht aufschreiben lassen, und die anderen gaben alle dasselbe. Dann hätte man hier Platz sparen können in der Bibel und eine Seite weniger gebraucht. Nein, das ist nicht der Fall. Das steht wirklich 12-mal ausgeschrieben dasselbe. Und das sagt mir, dass das für Gott Bedeutung hat, was wir ihm geben. Und dass darüber Buch geführt wird im Himmel. Und der Tag kommt, wo wir da Rechenschaft geben. Und wo wir da Lohn empfangen, zu diesen Schriftstellen komme ich dann noch. Aber lass uns erstmal diese Tatsache festhalten, dass Gott das so wichtig ist, dass er in seinem Buch das detailliert aufschreiben lässt von jedem einzelnen Fürst, jedes einzelne Ding, was der gegeben hat. Wenn wir jetzt ins Neue Testament einen Sprung machen, Markus 12, dann sehen wir, dass Jesus das auch wichtig war, was die Leute gegeben haben. Das ist Markus 12, ab 41. Er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Kasten einlegte. Das finde ich irgendwie cool, dass Jesus keine Beklemmung dabei hatte, sich gegenüber von dem Opferkasten hinzusetzen und zuzugucken, was die Leute geben. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Also aus dieser Passage können wir entnehmen, dass er wirklich beobachtet hat, was die Leute da hineingetan haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also Jesus war wichtig, was die Leute opferten. Und ich glaube, dass er das damals beobachtete und auch heute noch tut. Und ich denke, dass wir daraus auch ein Prinzip ableiten können, dass Gott das Opfer, was wir geben, misst an dem, was wir behalten. Und darin ist das auch gerecht. Weil, wenn jetzt ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann 1000 Euro opfert, dann ist das eine andere Größenordnung für ihn, wie wenn zum Beispiel ein Student, der kämpft, mit dem BAföG durchzukommen, 1000 Euro gibt. Die 1000 Euro von dem Geschäftsmann haben einen ganz anderen Wert für den Herrn, als angenommen 1000 Euro von jemandem, der von BAföG lebt. Also Gott misst und wertschätzt die Gabe daran, was wir behalten. Und damit war dieses Schärflein, wie es hier geschrieben ist, von dieser Witwe dem Herrn wertvoller, obwohl es rein in Geld fast nichts war, als wohlhabende Geschäftsleute, die eben da ganz andere Summen wahrscheinlich in diesen Kasten gelegt haben. Und deshalb war Jesus dieser Pfennig, dieser Witwe, so viel mehr wert. Also das ist ein Prinzip, was wir daraus ableiten können, dass Gott unser Opfer misst an dem, was wir behalten. Und ich glaube, dass wir Rechenschaft darüber geben, was wir geben. Römer 14, 12. Also wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das bezieht sich natürlich auf unser Leben als solches und auf unsere Taten und auch auf das, was wir unterlassen haben. Aber trotzdem ist es so, dass hier im griechischen Urtext für das Wort Rechenschaft die finanzielle Rechenschaft gemeint ist oder verwendet ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir nur entweder Gott dienen oder dem Mammon, dass wir also entweder den Herrn lieben und er an erster Stelle in unserem Leben ist, oder das Geld, und dann ist das an erster Stelle in unserem Leben. Und wenn das der Fall ist, dann hassen wir Gott, das sagt die Bibel. Und ich glaube, dass eine praktische Möglichkeit, die der Herr uns anbietet und die das Wort auch so zeigt, das sehen wir uns dann noch im Detail an, diesen Kampf gegen diese Geldliebe zu führen, die, denke ich, auch irgendwie nicht automatisch um uns einen Bogen macht, mit der wir umgehen müssen, mit der Verlockung oder Versuchung, das Geld zu lieben, dass wir in einer ganz praktischen Art und Weise da diesen Krieg oder diesen Kampf führen können, indem wir den Zehnten geben. Ich sehe in dem Geben des Zehnten darin einen großen Sinn, dass es uns enorm hilft, dass wir nicht unser Herz an das Geld hängen, dass unser Herz nicht erfüllt wird mit der Liebe zum Geld. Also wir trachten zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit und wir ehren den Herrn mit unseren Erstlingen, um mal das alttestamentliche Wort zu verwenden. Und ich will uns das mal vorlesen, wo das Geben des Zehnten seinen Anfang genommen hat. damit wir sehen, wo das zum ersten Mal auch in der Schrift erwähnt wird. Lass uns mal aufschlagen, 1. Mose 14. Schließen wir ab Vers 12. Und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und seine Habe, und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abram, dem Hebräer. Er wohnte aber unter der Terebinten Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Arner. Sie waren Abrams Bundesgenossen. Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her und seine Knechte und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Huba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Also Abram hat Lot und seine ganze Gefolgschaft wieder befreit aus den Völkern, die Krieg geführt hatten und sie entführt hatten. Und als er zurückkehrte, also Abram, der ja später dann Abraham heißt, nachdem er Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Das ist die Passage, wo zum ersten Mal der Zehnte oder das Geben des Zehnten von allem erwähnt wird in der Schrift. Erstmal ist wichtig festzuhalten, vom zeitlichen Ablauf her befinden wir uns hier 430 Jahre vor dem Gesetz des Mose. Weil das Geben des Zehnten wird zunehmend verunglimpft in verschiedenen Büchern und Lehren und Predigten. Und es wird gesagt, das Zehntengeben ist Gesetz und wir sind jetzt durch Jesus frei von dem Gesetz. Wir leben nicht mal unter Gesetz. Und dieses 10% Christentum, das brauchen wir jetzt nicht und das ist jetzt nicht mehr bindend. Also das ist von der Schrift her verkehrt, weil das Geben des Zehnten begann hier. Und das ist 430 Jahre vor dem mosaischen Gesetz. Und diese Passage hier ist eine ganz, ganz tiefe und wichtige Passage im Wort Gottes. Das schauen wir uns dann noch an, weil das im Hebräerbrief wiederkommt. Ich glaube, dass die Person, die hier beschrieben wird, Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Ich persönlich glaube, dass das eine Begegnung war mit Jesus. Weil er kam mit Brot und Wein, genau das, was Jesus eingesetzt hat, bevor er starb. Und wo er gesagt hat, wenn er das trinkt und esst, dann nehmt er meinen Leib und habt dadurch Vergebung und Leben. Und König von Salem heißt übersetzt König des Friedens. Ich glaube, dass hier Jesus Abraham begegnet ist. Und die Begegnung hat auch Bedeutung, weil der Hebräerbrief davon spricht, dass wir alle durch den Glauben Abrahams Kinder sind. Obwohl zu dieser Zeit noch nichts von dem neuen Bund, den Jesus dann geschlossen hat mit uns und durch sein Opfer und durch sein Blut gekommen ist, obwohl noch nichts von all dem hier stattfand, glaube ich, dass diese Begegnung in irgendeiner geheimnisvollen Art und Weise, ich kann das auch nicht umfassend erklären, und ich weiß nicht, ob das theologisch korrekt ist, aber ich glaube, diese Begegnung hier zwischen Abraham und Jesus war in gewisser Weise schon so eine Art Bundesschluss. Weil Abraham wird dann erwähnt als der Vater des Glaubens, weil er Ihm wurde schon Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Aufgrund, dass er geglaubt hatte, wurde ihm es zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das alles zur Zeit des Alten Testaments. Und wir werden dann als Kinder Abrahams bezeichnet. Und die Reaktion von Abraham war, ihm den Zehnten von allem zu geben. Seine Begegnung mit dem Herrn. Das ist eine gewaltige Schriftstelle, die berührt mich jedes Mal wieder. Und ich denke einfach, wenn wir sehen, Abraham hatte diesen überragenden Sieg, konnte Lot seine gesamte Familie und das ganze Gefolge und das Hab und Gut befreien, aus der Entführung zurückholen. Und dieser Melchisedek kommt, dieser König von Salem, und segnet Abraham. Und Abrahams Reaktion auf diesen Priester war, ihm den Zehnten von allem zu geben. Und wenn das die Reaktion war, finde ich, dann sollte das unsere Reaktion auch sein. Deshalb hat das Geben des Zehnten überhaupt nichts mit einem Gesetz zu tun. Und wir sind total frei, das zu tun oder nicht. Aber ich glaube, dass es die gesunde Reaktion ist auf die Begegnung mit Jesus, wie es bei Abraham hier war. Das gucken wir uns jetzt nochmal an im Neuen Testament. Zum einen hatte ich ja die Behauptung aufgestellt, dass Abraham als unser Vater bezeichnet wird. Das finden wir in Römer 4. Ich lese mal Römer 4, 11 und 12. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf das er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, dass ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und würde auch ein Vater der Beschneidung derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch wandeln in den Fußtapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Also hier haben wir diese Passage, wo Abraham als unser Vater bezeichnet wird. Dann haben wir das noch im Vers 16. Darum ist es aus Glauben, auf dass es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Also wir halten fest, Melchisedek war Priester Gottes und kam zu Abraham mit Brot und Wein, was die Symbole sind für den neuen Bund, und segnete Abraham. Und seine Reaktion auf diese Begegnung war, ihm 10% all der zurückgeholten Sachen zu geben. Im Neuen Testament wird Abraham als unser Vater bezeichnet. Und ich denke, um Kinder Abrahams zu sein, sollten wir seinen Glaubensschritten folgen. Und Abraham wurde sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet. Und folglich glauben wir so wie er. Und folglich gehen wir mit unserem Besitz und unseren Finanzen so um wie er. Und dann können wir uns noch andere Beispiele anschauen. Eins habe ich hier von Jakob, das ist 1. Mose 28, ab 20. Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Also die Grundlage, dass auch Jakob sagt, ich will dir alles, was du mir gibst, treu verzehnten. Die Grundlage war seine Beziehung zu Gott. Und Jakob hier wusste auch, dass Gott ihn versorgen würde mit allem und dass er im Gegenzug Gott den zehnten Teil geben würde. Das war sein Versprechen. Ich werde dir alles treu verzehnten. Und dann später, ungefähr 20 Jahre später, ist dann 1. Mose 32. Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, da du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Er ging mit einem Stab und bei seiner Rückkehr hatte er 2 Heerlager. Er hatte totalen Überfluss. Ich denke, das ist dieses Zehntengeben auf der Basis einer Beziehung zum Herrn. Und ich wünsche mir sehr, dass wir ganz und gar bei dem Bereich Zehntengeben ganz und gar frei sind von dem Gedanke von Zwang oder ich muss oder Gesetz. Das ist absolut auf der Ebene von Beziehung zu Jesus. Das ist eine Reaktion auf die Begegnung mit ihm, auf das ihm Nachfolgen, wie wir das bei Abraham sehen, wo das mit dem Zehnten überhaupt begann. Dann haben wir natürlich den Zehnten ganz klar verankert im Gesetz des Mose. Da gebe ich nur mal 2 Schriftstellen. Das gibt es noch einige mehr. 3. Mose 27,30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen und von allem, was unter dem Staub vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Oder 5. Mose 14,22, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Also zur Zeit des mosaischen Gesetzes gehörte der Zehnte schlichtweg Gott. Da gab es über dieses Thema keine Fragen. Jetzt schauen wir ins Neue Testament und schlagen mal auf Hebräer 6. Hebräer 6, 19. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Also hier haben wir die neutestamentliche Bestätigung, dass Jesus unser hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Und dann gehen wir mal zu Kapitel 7 und ich lese uns mal ab Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte. Also hier haben wir diesen Bezug im Hebräerbrief exakt auf die Geschichte aus 1. Mose, die wir gerade gelesen haben. Dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Also aus meiner Sicht, der Titel König der Gerechtigkeit kann nur Jesus sein. Wer sonst im Universum sollte diesen Titel haben? Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Länder Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen, also Melchisedek, und den gesegnet, der die Verheißungen hatte, nämlich Abraham. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt, nämlich Melchisedek. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Also hier geht der Schreiber vom Hebräerbrief noch auf das Ding ein, dass dann der Stamm Levi von dem Zehnten geben des Volkes gelebt hat, um Priesterdienst zu tun. Aber dass schon vorher Abraham dem Zehnten Gott gegeben hat und damit praktisch auch dieser Stamm Levi mit eingeschlossen ist in das Zehntengeben für den Herrn. Und hier haben wir also den neutestamentlichen Bezug dazu, weil ich selber auch schon Schriften bekommen und gelesen habe, wo man behauptet, dass der Zehnte im Neuen Testament nicht vorkäme. Das ist also nicht der Fall. Das ist sogar diese ausführliche Passage im Hebräerbrief. Bedeutet im Klartext für uns heute, den Zehnten auszusondern für Jesus, ihm zur Verfügung zu stellen, hat etwas damit zu tun, dass wir ihn anerkennen als unseren hohen Priester. Und so können und so sollen wir ihn ehren und anerkennen. Ich muss noch eine Schriftstelle im Johannes aufschlagen. Johannes 8, Vers 39. Das ist eine, finde ich, wichtige Passage. Also dieses Zitat oder dieser Ausschnitt hier ist in einer Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie antworteten und sprachen zu ihm, zu Jesus: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, das müssen wir erstmal ganz kurz checken, da sie von ihrer Abstammung her ganz klar Abrahams Kinder waren. Und Jesus sagt: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, bezieht sich also damit eindeutig auf den Glauben Abrahams und so wie er zum Herrn stand und seine Beziehung zu Gott war. Und sagt zu den Leuten, die von der natürlichen Abstammung her von Abraham abstammen: Wenn ihr seine Kinder wäret, würdet ihr die Werke Abrahams tun. Ich glaube, dass diese Passage, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, für jüdische Ohren eine extreme Provokation sind. So würdet ihr die Werke Abrahams tun. Und für mich ist das Geben des Zehntens ein Werk Abrahams. Und auch für mich der Hinweis, dass Jesus das so gesehen hat. Dann können wir uns noch eine Schriftstelle anschauen, die ja, denke ich, am bekanntesten ist in Bezug auf den Zehnten in Maleachi 3. Das lese ich uns mal vor, Maleachi 3 ab 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre mich um zu euch, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber sagt: Worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr sagt: Worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr. Also diese Schriftstelle besagt, dass man Gott beraubt, wenn man den ihm zustehenden Anteil vorenthält. Und diese Schriftstelle besagt auch, dass wenn wir da im Glauben handeln, dass wir Gott prüfen oder testen können und dass der Herr Segen verspricht. Das war Maleachi 3. Ich denke, diese Schriftstelle gibt uns auch ein Stück Aufschluss. Wohin soll ich den Zehnten geben? Hier steht: Bringt den Zehnten in mein Vorratshaus. Ich denke, dass wir heute sagen können, unser Vorratshaus ist der Ort, wo wir geistliche Nahrung erhalten und auch im Silbenbild gesprochen Saatgut, dass wir wieder aussehen können an geistlicher Nahrung oder geistlichem Gut. Heißt also, wir gehören hier zu einer Ortsgemeinde und wenn wir der Meinung sind, dass wir hier geistliche Nahrung haben und geistliche Nahrung erhalten, dann ist das der Ort für uns oder ist das unser Vorratshaus. Und dann gibt es aber eine Menge Kinder Gottes, die dieses Privileg nicht haben, im Moment in einer funktionierenden oder in einer Gemeinde zu sein, die sich nach dem Herrn ausstreckt. Und dann denke ich, es ist sinnvoll zu überlegen, wo ist mein Vorratshaus, von wo kommt meine geistliche Nahrung, meine Auferbauung, meine Belehrung, und dann kann man eben dorthin den zehnten Teil geben. Also ich denke, so kann man das auslegen mit dem Vorratshaus. Aber das ist mir wichtig, wenn wir über das Geben des Zehnten sprechen. Also das geschieht auf der Basis einer Beziehung zum Herrn. Und wir tun das total freiwillig. Deshalb lernen wir auch extrem selten über Geld. Also mein Konzept hier ist jetzt 5 Jahre alt. Demzufolge habe ich, denke ich, vor 5 Jahren das letzte Mal über Geld gelernt. Und ich denke nicht, dass irgendwann mal jemand hier in unserer Gemeinde dich mal zur Seite nimmt und nachfragt, wie sieht denn das aus? Gibst du eigentlich deinen Zehnten? Oder, also wir haben festgestellt, du gibst deinen Zehnten nicht und wir müssen hier mal Schriftstelle, du brauchst Gott. Also ich denke, das wird hier nie geschehen, weil es absolut deine eigene freie Entscheidung ist. Das ist etwas, wir haben verstanden, dass der Herr uns gerettet hat, alles für uns getan hat, dieser König der Gerechtigkeit. Und wir geben uns ihm hin, wie wir am Anfang gelesen haben, unsere Leiber ihm als ein wohlgefälliges Opfer. Und wir geben ihm unseren Zehnten als Reaktion darauf. Und das ist eine ganz hilfreiche, praktische Art, die Liebe zum Geld zu besiegen. Weil du kriegst 10.000 Euro geschenkt. Das war doch cool, ne? So, 10.000 Euro mal so. Und du sagst, okay, ich gebe es davon den Zehnten, dann sind es nur noch 9.000. Da ist das schöne Runde, was so den Gefallen erwecken will, schon wieder weg. Ich finde es enorm praktisch und auch hilfreich. Es ist nur noch vierstellig, genau. Okay, das Geben des Zehnten. Also wir haben gesehen, es begann bei Abraham die Begegnung mit dem König der Gerechtigkeit oder dem König des Friedens. Da kam mit Brot und Wein zu ihm. Und Abraham reagierte, indem er ihm den Zehnten gab. Wir haben gesehen, dass das im Gesetz des Moses dann fest verankert war und das Volk ganz klar danach lebte. Da, über das Thema waren zu der Zeit gar keine Fragen. Wir haben gesehen in Maleachi, dass Gott sagt, ihr beraubt mich. Gott hat Buch geführt und hat registriert, ihr beraubt mich. Hört damit auf, bringt den Zehnten in mein Vorratshaus und ihr werdet sehen, dass ich euch segnen werde. Und wir haben den Bezug ins Neue Testament im Hebräerbrief und auch das Zitat von Jesus, dass er sagt, wenn wir Abrahams Kinder sind, dann tun wir auch seine Werke. Also das Ganze ist auf der Basis einer Beziehung und wir tun das aus Liebe und Freude. Das ist einfach ein Ausfluss unserer Dankbarkeit und unserer Freude über die Gnade Gottes, die wir erlebt haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gib Gott kein Geld. Wenn keine Beziehung da ist, dann gib Gott kein Geld. Weil Gott in der Lage ist, sein Reich zu finanzieren, auch ohne deine Gabe oder ohne deinen Zehnten. Das ist also ganz, ganz wichtig. Da ist überhaupt nicht der Druck, das müssen wir jetzt hier machen und sonst geht hier irgendwie alles nieder. Hier geht es um diese Beziehung, die wir haben zum Herrn. Und die Schriftstelle habe ich dann noch. Die Bibel sagt, dass Gott einen fröhlichen Geber liebt. Wenn das nicht fröhlich geschieht oder mit Freude, dann lass es. Das hat was mit Freude zu tun. Geben ist seliger denn nehmen. Das ist auch ein Vers aus der Bibel. Und das ist wirklich wahr. Ich habe das selber erfahren, dass es viel mehr Freude bereitet zu geben, als zu bekommen. Ich kann mich heute beim Vorbereiten, kommen mir so Bilder wieder vor Augen. Vor vielen Jahren haben wir ja mal einen Missionar in der Ukraine unterstützt. Und da sind schon damals für unsere Verhältnisse auch große Geldbeträge hingeflossen. Ich weiß noch, es ging mal ganz konkret um die Finanzierung einer Gasleitung, die da zu dem Haus hingelegt werden musste, was er da auch im Auftrag Gottes gebaut hat. Und das waren schon damals ganz schöne Summen. Und wir haben das irgendwie zusammenlegen können. Und ich hatte letzten Endes das Privileg, diesen Berg Geld dann zu ihm zu bringen. Und das zu sehen, wie er sich da gefreut hat, da habe ich registriert, geben ist wirklich schöner als bekommen. Diese Freude zu sehen und das Privileg zu haben, diese Gabe überbringen zu können, das war gewaltig. Das ist etwas ganz Großes, geben zu können mit Freude. Das ist echt was vom Himmel. Also das Geben des Zehnten ist aus der Schrift heraus gesehen der Anfang des Gebens überhaupt. Da gibt es noch alle möglichen anderen Bereiche, die wir uns noch anschauen wollen. Und dass wir das auch lernen, auseinanderzuhalten, das Zehntengeben ist also nicht unser Opfer oder unsere Almosen, das ist wieder eine andere Kategorie von Geben. Und Opfergeben ist etwas, was über das Geben des Zehntens hinausgeht. Eine Schriftstelle aus 5. Mose 12, Vers 6. Und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen, eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand, eure Gelübde und eure Freiwilligengaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Also hier sind eine ganze Menge Arten von Opfer genannt und das Geben des Zehntens ist hier auch extra oder separat erwähnt. Dann unterscheidet die Bibel noch in Almosen und das bezieht sich auf das Geben oder auf das Unterstützen von bedürftigen oder armen Menschen. Da schauen wir uns mal eine Schriftstelle an, in Lukas 12, 32. Fürchtet dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also zum einen ist es eine ganz klare biblische Aufforderung an uns, dass wir Armen oder Bedürftigen Unterstützung geben. Und das bedeutet, dass wir uns damit einen Schatz im Himmel sammeln. Und ich denke, nach der letzten Finanzkrise aktueller denn je, dieser Schatz im Himmel ist nicht erreichbar für diesen Verfall. Der kann nicht verdorben oder zerstört werden von pubertierenden, unreifen Börsenmanagern, die in zu kurzer Zeit zu reich geworden sind und nicht mal klar denken. Niemand kann daran, niemand kann das verderben, niemand wird uns das wegnehmen können, niemand wird das entwerben. Unser Schatz im Himmel steht und wir schaffen uns damit einen Schatz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel sagt hier, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Der Herr möchte, dass wir einen Schatz im Himmel schaffen, weil er möchte, dass dort unser Herz ist. Und der Nebeneffekt dazu ist, dass das hier Leute unterstützt, die bedürftig sind. Ja, der Herr möchte, dass unser Herz im Himmel ist. Und deshalb sollen wir dort auch den Schatz haben. Schriftstelle aus dem Alten Testament, aus Prediger 11. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Gib Anteil 7 anderen, ja sogar 8. Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Oder nach der Schlachter 2000, sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8, denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Also wir geben 7 oder 8 Anteile. Und kurz ausgedrückt, wir sollen großzügig sein, wenn es ums Geben geht. Und dieses Almosen geben bedeutet, dass wir eine Art Versicherung mit Gott abschließen. Dass Gott sich festlegt, wenn wir das tun, wird er in katastrophalen Zeiten für uns sorgen. Und wir steuern eindeutig auf solche Zeiten zu. Und ich denke, dass diese menschlichen Sicherungsmaßnahmen, wie sie auch alle lauten, in bestimmten Zeiten alle nicht mehr halten. Ob das die Riester-Rente ist oder wie auch immer das alles heißt. Das ist alles nichts in sich Schlimmes oder Verkehrtes. Aber wenn wir wirkliche Sicherheit wollen, dann handeln wir hier nach diesen Prinzipien. Und geben Bedürftigen sind großzügig beim Geben, weil sich Gott festgelegt hat, uns dann in Zeiten der Not zu versorgen. Und das Gute ist, dass Gott immer in der Lage ist, sein Wort zu halten und es auch halten wird. Und er nicht den Gesetzen dieser Welt unterworfen ist, nicht diesem Finanzsystem, nicht dieser Natur und den Naturkatastrophen und wir damit auf der absolut sicheren Seite sind. Da braucht es noch viel Änderung in unserem Denken, weil unsere Luft, die wir hier atmen, ist geschwängert vor der Angst und Vorsorgen, Zukunft und was man alles machen muss, damit man später mal nicht mit leeren Händen dasteht. Vom Wort Gottes her ist es extrem einfach. Du bist großzügig im Geben und das wird dich versorgen. Und so einfach ist es und genauso funktioniert es. Ich habe noch nie jemand getroffen, der großzügig gibt und selber Mangel hat. Es ist einfach ein Versprechen, was der Herr uns gibt und was eine absolut kluge Vorsorge ist für die Zukunft, die wir da tun. Ich will noch ein bisschen was sagen zur Art und Weise von Geben, auch ganz praktisch, und zu der Motivation, die wir dabei haben. Also hatte ich schon erwähnt, ist mir sehr, sehr wichtig, wir geben nicht auf der Grundlage eines Gesetzes. Da ist nicht dieser Zeigefinger oder diese Drohung. Wir geben nicht aus Zwang. Und jeder Prediger, der Menschen unter Druck bringt oder auf Menschen Druck aufbaut, geben zu müssen, handelt Unrecht. Das finde ich nicht im Wort Gottes. Das ist eine absolut freiwillige Sache. Wir geben aus Gnade. Wir haben Gnade empfangen und wir geben Gnade weiter. Und geben bedeutet, wir geben Zeit und wir geben auch Geld. Also geben hat etwas mit Gnade zu tun. Und da lese ich uns mal eine Stelle aus dem 2. Korinther 8, Vers 7. Da schreibt Paulus so, wie ihr in allem überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so mögt ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. In dieser Korinther-Passage geht es darum, dass sie auch ein Opfer gesammelt haben für die Gemeinde in Jerusalem, weil offensichtlich die Jerusalemer Gemeinde viele bedürftige Leute hatte. Also es geht um das Überströmen lassen von Gnade. Gnade, die wir erlebt haben, und wir geben Gnade weiter. Geben hat nichts mit Druck, mit Gesetz, du musst und wehe nicht. Das hat alles nichts mit Geben aus dem Wort Gottes zu tun. Und Gesetz und Gnade stehen da gegenüber. Gesetz ist auf Steintafeln und Gnade ist, dass der Heilige Geist auf unser Herz schreibt. Und wir können uns keine Gnade verdienen, sondern wir können Gnade empfangen. Und so, wie wir Gnade empfangen, wirkt Gnade auch im Bereich Finanzen durch uns hin zu anderen Menschen. Und so, denke ich, ist es auch in irgendeiner Weise unredlich, dass man auch aus der Schrift heraus diese Prinzipien über Saat und Ernte und in Bezug auf Finanzen nur so anschaut oder lehrt. Das ist also der Plan, wie Gott mein Geld vermehrt. Na, wir haben den Plan, wie man in der Bank einen Sparbrief anlegen kann und da man irgendwann 0,00% Zinsen bekommt, wenn man 650 Jahre fest anlegt. Und hier haben wir halt den Plan, wie Gott unser Geld vermehrt. Das ist alles irgendwie viel zu kurz. Wenn es ums Geben geht, hat es was mit Gnade zu tun. Wir haben Gnade empfangen und wir geben Gnade weiter. Und tun das voller Freude. Es gibt wirklich nichts Schöneres wie geben. Es ist viel schöner und freudvoller wie bekommen. Also die Lehre über Finanzen ist also nicht nur irgendwie ein Plan, wie Gott oder wie wir unser Geld vermehren. Ich habe hier aufgeschrieben, der geistliche Schlüssel zum Geben im Neuen Testament ist Gnade, auf deren Grundlage wir gerettet worden sind. Und somit aus Liebe aktiv werden. Und die Prinzipien Gottes im Bereich Finanzen können nur durch Glauben begriffen und angewendet werden. Und ich denke, dass uns diese Schriftstellen auch geläufig sind, dass der Jakobusbrief davon spricht, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Das heißt, unser Glaube drückt sich praktisch aus in Werke. Und das meint jetzt nicht Werke, die wir tun, damit wir errettet werden oder damit wir angenommen sind. Wir können für unsere Annahme und unsere Errettung gar nichts tun. Wir nehmen das an im Glauben, dass Gott uns errettet hat. Aber diese Erfahrung, von neuem geboren zu sein, diese Erfahrung, jetzt ein Kind Gottes zu sein, dieser Glaube drückt sich aus in praktischen Taten. Und wenn da nichts ist, worin sich dieser Glaube praktisch ausdrückt, dann ist der Glaube eine Theorie, nicht mehr. Das ist das, was der Jakobusbrief sagt. Und unser Fleisch sagt in Bezug auf Geben, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Der Glauben sagt, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Und da lese ich nochmal ein Zitat von Jesus aus Lukas 6. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Von daher sei nicht passiv und warte auf irgendetwas, sondern beginne zu geben. Und geben ist immer eine kühl überlegte Sache, über die wir beten und wo wir in Ruhe entscheiden. Geben ist nie aus einer Emotion heraus oder aus einer euphorischen Situation heraus. Geben sollte immer wohl überlegt und entschieden sein. Und in welchem Umfang wir geben wollen, das entscheidet, wie viel wir auch empfangen. Und wenn wir anfangen, gemäß dem Neuen Testament im Glauben zu geben und im Glauben zu handeln, dann wird Gott die Verantwortung für unsere Finanzen übernehmen. Ich nehme noch mal hier eine Passage aus dem 2. Korinther, wo es um dieses Sammeln geht, auch für die Gemeinde in Jerusalem, weil hier noch mal ein paar Prinzipien deutlich werden. Das 2. Korinther 8, lass uns das noch mal aufschlagen. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung und Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Also das Prinzip ist, sie gaben sich zuerst selbst dem Herrn, so wie wir es hatten, ganz am Anfang Römer 12, 1, dass wir uns dem Herrn selber geben, ihm hingeben und dann auf dieser Basis, auf dieser Beziehung zum Herrn haben sie gegeben. Also das richtige Geben stellt sicher, dass Gott uns hier auf der Erde versorgen wird. Und darüber hinaus haben wir oder legen wir einen Schatz im Himmel an. Noch ein paar praktische Hinweise zum Thema Geben. Also wir geben fröhlich. Warum? Weil Geben Gnade ist, eine Form von Gnade, und Gnade ist etwas Übernatürliches. Wir geben nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Und es ist Unrecht, in irgendeiner Weise Menschen zum Geben zu zwingen. Durch Geben wird uns die Gunst Gottes zuteil. Und vergnügtes Geben macht uns frei von dieser versklavenden Kraft des Mammon. Also geben ist die aktive Form, dem Mammon, dieser satanischen Kraft, zu widerstehen. Das ist also nochmal die Schriftstelle, dazu ist 2. Korinther 9, 7. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also willst du von Gott geliebt werden, dann gib fröhlich. Nicht widerwillig, nicht gezwungen. Und so, wie wir es in unserem Herzen uns vornehmen, das zeigt mir das Geben, was mit überlegten Entscheidungen zu tun hat. Und dann gibt es natürlich dieses Prinzip von Sod und Ernte, 2. Korinther 9, Vers 6, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Das Prinzip von Sod und Ernte ist ja sehr viel weitreichender als nur in Bezug auf das Geben von Geld. Das hat auch was zu tun in allen anderen Bereichen. Das ist ein Prinzip, was das ganze Universum regiert. Saat und Ernte. Aber natürlich hat es auch was mit unseren Finanzen zu tun. Wohin sollen wir geben? Also ich denke, wenn wir darüber nachdenken, wohin geben wir Geld, ich denke, hier für uns ist das deutlich, dass das angemessen oder in den Augen Gottes wohlgefällig ist, dass wir unseren Zehnten hier in unsere Gemeinde hineingeben. Und dann ist die Frage, wohin geben wir darüber hinaus Almosen oder Opfer? Und das ist unsere freie Entscheidung. Wie viel du opfern möchtest und ob du das regelmäßig tust, all das ist unsere eigene Entscheidung. Mir ist es wichtig, dass wir die biblischen Prinzipien verstehen, dass je großzügiger wir damit sind, umso großzügiger wir Dinge ernten oder erfahren oder selber erleben. Aber wir tun es mit der Motivation aus Liebe zu Gott und nicht mit dem Manager-Ding, wenn ich das hineinstecke, kommt das hinten raus. Gott hat versprochen, dass er uns dieses gedrückte, überfließende Maß geben wird, wenn wir großzügig geben. Aber wir tun es mit der Motivation, ihn zu lieben und auch aus Liebe zu den Diensten oder Dienern Gottes oder Bedürftigen, die wir unterstützen. Also wenn wir darüber nachdenken, wohin sollte ich geben, denke ich, ist eine wichtige Frage, ist dieser Dienst oder dieses Werk oder die Gemeinde fruchtbringend und gesalbt? Ist dieser Dienst moralisch einwandfrei? Also sprich, Ort und Weise von Spenden aufrufen. Wie werden Mittel verwendet? Wird es sauber verwaltet? Ist es transparent? Das sind Dinge, die wir uns anschauen sollen. Gott hasst Verschwendung und Gott hasst Unordnung in diesem Bereich. Entspricht die ganze Ausrichtung oder die Grundlage von diesem Dienst oder diesem Werk, entspricht das der Bibel? Werden die Dinge in der Weise getan, wie es das Wort Gottes sagt? Ist den Leuten, die Dienste oder Werke leiten, ist den Leuten Gebet wichtig? Sind sie fleißig und geschäftstüchtig? Das sind Fragen, die wir uns stellen sollen, wenn wir geben. Und ich würde euch das empfehlen, dass ihr auf regelmäßiger Basis gebt. Und darüber sprecht, euch das anschaut, wo ist da ein Dienst, wo ist ein Werk, da sehe ich, da ist die Hand Gottes drauf, da werden die Dinge getan, wie Gott das will, da kommt gute Frucht und da geht man transparent und richtig mit den Dingen, die diesem Dienst oder Werk anvertraut sind, um und dann tut das auf regelmäßiger Basis. Das macht unseren Schatz im Himmel, es gibt uns Freude, Dinge zu unterstützen und geben zu können. Und der Herr verspricht, uns zu versorgen. Hatte schon gesagt, dass wir über das Geben beten und nie ohne Gebet einfach geben. Und dass wir nicht gefühlsmäßig oder impulsiv irgendwelche Aktionen da machen. Dirk Prinz hat geschrieben, es gibt Leute, die auf diese Art und Weise das Volk Gottes ausbeuten. Und das ist nur möglich, weil das Volk Gottes so naiv und gefühlsmäßig gibt. Also ich betone, das hat Derek Prinz gesagt, sonst habe ich wieder den Vorwurf, ich bin so hart. Er hat gesagt, dass das Volk Gottes leicht auszubeugen geht, weil es impulsiv gibt. Und ich war selber leider schon Zeuge in einer Versammlung vor einigen Jahren in einem anderen Land, wo das Volk Gottes ausgebeutet wurde. Mit all diesen Prinzipien, aber der Motivation, die Taschen der Zuhörer zu leeren. Und das ist eine schreckliche und verkehrte Sache. Also wir geben nicht impulsiv oder aufgrund einer feurigen Rede, sondern aufgrund dessen, dass der Heilige Geist in unserem Herz was bewegt. Und wenn das noch ein, zwei Wochen immer noch so ist, dann weißt du, das ist vom Herrn und dann tust du das mit Freude. Dann können wir in Kontakt sein mit Werken oder Diensten, die wir unterstützen und können uns da informieren, ob da Frucht entsteht und was da geschieht. Und wir haben da auch eine gewisse Verpflichtung zu schauen, ob die Gelder in der Art und Weise oder ob der Dienst nach dem Wort Gottes lebt und wirkt, weil wir, ähnlich wie das in der Landwirtschaft ist, schauen sollen, dass wir auf guten Boden säen. Genauso wie ein Bauer schaut, ob der Boden gut oder schlecht ist und aufgrund der Bodenbeschaffenheit eben Frucht bringt oder auch nicht. Also wir werden nicht kontrollieren und in irgendeiner Weise Ansprüche stellen, also ich würde ja jetzt den und den Betrag spenden, aber dann möchte ich auch, dass mit meinem Geld das und das geschieht. Das funktioniert nicht. Aber wir sollen schon schauen, ist da ein Dienst, der wirklich in der Art und Weise getan wird, wie Gott das gefällt. Das ist wirklich unsere Pflicht auch. So wie der Bauer auch schaut, auf welchem Boden er sät. Und dann ist es gut, entsprechend deines Glaubens zu geben. Das bedeutet, wenn du in 10-Euro-Schritten denkst, dann heißt jetzt ein Glaubensschritt nicht, es gäbe 1000, sondern dann gibst du 20. Denke in deinem Maß des Glaubens. Und da musst du dich nicht mit anderen vergleichen, sondern in den Schritten, in denen du denkst und was deinem Glauben entspricht, in dieser Kategorie ist es gut zu geben. Und lass uns da im Glauben wachsen und unser Geben in einer Art und Weise auch steigern, wie es unserem Glauben entspricht. Und wenn wir in 10-Euro-Kategorien denken oder in den Schritten, dann gehen wir nicht von 10 auf 2000, sondern meinetwegen von 10 auf 20. Nur als Beispiel. Und ich will nochmal die Resultate von biblischem Geben nennen, dass wir das nochmal zusammenfassend hören. Also aus all den Schriftstellen, der Herr legt sich fest, uns täglich zu versorgen. Die Bibel sagt auch, dass wir mehr Samen haben werden, um wiederum mehr säen zu können in Gottes Erntefeld. Also die Größe unserer Scheune wird wachsen und damit können wir mehr geben. Und das Ganze ist also keine trostlose Pflichterfüllung, sondern eine fröhliche Sache. In diesem Bereich können wir auch ganz praktisch Glauben trainieren oder unseren Glauben wachsen lassen. Wir investieren mit der totalen Sicherheit, dass es sich lohnt und dass keine Krise unsere Investition, unseren Schatz im Himmel vernichten kann oder irgendwie entwertet, weil Gott absolut vertrauenswürdig ist und viel vertrauenswürdiger als alle seriösen Anlageberater dieser Welt. Der Schlüssel zum Geben ist Gnade. Wir hatten gesagt, wir geben zuerst uns selbst und dann vervollständigt unser Geben unsere Gerechtigkeit. Und Geben ist eine in die Tat umgesetzte Ernsthaftigkeit unserer Liebe zu Gott und unseren Geschwistern. Geben gibt uns Gottes Gunst. Geben bedeutet, wir sehen in Gottes Erntefeld, wir investieren auch für die Ewigkeit. Und durch das richtige Geben ist unser Herz im Himmel, weil da unser Schatz ist. Das ist so wichtig. Auf Geben liegt größerer Segen als Nehmen. Und richtiges und großzügiges Geben schützt uns vor dem Mammon, die geistliche Kraft, die Menschen mit Geld versklavt. Vielleicht, wenn wir über den Umgang mit Finanzen sprechen, noch ein paar Gedanken zu dem ganzen Thema, was ich vorhin angerissen hatte, was Kredite oder Ratenkauf betrifft. Ich glaube, dass das ein Bereich ist, wo wir erstmal von vornherein frei sind, selbst zu entscheiden. Und es ist auch ein Bereich, wo wir nicht das Recht haben, dem anderen da hineinzureden oder uns in die Angelegenheit des anderen einzumischen. Also wenn wir da nicht von dem anderen um Rat gefragt werden, haben wir kein Recht, da irgendwie hineinzusprechen. Wenn wir von Krediten sprechen oder das Aufnehmen von Darlehen, dann glaube ich, sollte es ein Prinzip sein, dass der Gegenwert, den man dafür bekommt, ein bleibender Wert ist. Also als Beispiel, ich finde es bedenklich, einen Kredit aufzunehmen für eine Urlaubsreise, weil die nach 14 Tagen vorbei ist. Und dann hast du 2 Jahre was abzuzahlen oder 1 Jahr, was nach 14 Tagen vorbei ist. Und wenn es ungünstig kommt, hast du vielleicht im Flieger einen Platz am Notausgang, wo du den Sitz nicht verstellen kannst. Und dein Hotelzimmer hatte gerade das Fenster genau über den Dunstabzug von der Großküche. Und das Nachbargrundstück war vielleicht gerade eine Großbaustelle, wo Tag und Nacht ein Bagger lief. Also du kannst da in 14 Tagen vielleicht was Nettes erleben und hast dafür aber eine lange Spanne Dinge abzuzahlen. Von sowas oder Ähnlichem würde ich abraten. Also wenn Kredit, dann muss der Gegenwert einen dauerhaften oder relativ bleibenden Wert haben, wie zum Beispiel ein Haus, wo man lebt und was eine Investition ist in die Zukunft und was sogar für unsere Nachkommen sinnvoll und gut ist. Also ich würde sehr davor warnen, dass man Schulden aufnimmt oder Darlehen oder Kredite für etwas, wo der Wert sehr schnell verschwindet. Davon würde ich echt abraten. Dinge, die von kurzer Dauer sind. Dann ist das ganze Thema, Anschaffungen zu machen oder nicht. Und wir können ja nahezu alles in unserem Land auf Teilzahlung oder auf Ratenzahlung schnell bekommen. Inzwischen sogar ohne Anzahlung, ohne Zinsen und wie auch immer. Ich glaube, wenn es um verschiedene Anschaffungen geht, dass wir Geduld lernen müssen. Und dass Gott auch will, dass wir Geduld lernen, auch in diesem Bereich. Da gibt es etwas, was wir uns lange wünschen. Und es kann manchmal auch einige Zeit dauern. Und es ist gut, daran Geduld zu lernen. Also wir müssen dort einfach in unseren Herzen etwas anderes kultivieren, als das, was uns so anschreit in jedem Geschäft. Leistet dir es jetzt. Warte nicht. Komm jetzt. Mach's jetzt. Nimm's mit. Nur noch heute der Preis, solange der Vorrat reicht. Das sind alles Botschaften, die dir sagen wollen, jetzt, warte nicht. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Hab Geduld, ausharren Geduld. Das sind Werte, die in der Bibel verankert sind. Die existieren in dem Bereich in unserer Gesellschaft gar nicht. Also Entscheidungen über diese Dinge wie Raten oder Kreditkauf nicht impulsiv im Geschäft treffen, in Ruhe darüber nachdenken, miteinander besprechen. Und wenn man sich nicht sicher ist, Leute fragen, Geschwister fragen. Die Bibel sagt, wo viele Ratgeber sind, dort wird es gut. Und wenn es da um große Dinge geht, ist jemand mehr um Rat fragen besser als jemand zu wenig. Aber wie ich schon sagte, die Entscheidung über Kredite oder auch Versicherungen sind persönliche Entscheidungen. Das ist das, was du entscheidest, auch in Bezug auf Versicherungen, was du da brauchst oder nicht brauchst, oder wo du sagst, die schließe ich ab oder die brauche ich nicht mehr. Das ist unsere eigene Entscheidung. Was ich aus der Schrift sehe, ist, dass unsere absolute Sicherheit der Herr ist, weil er absolut treu ist und weil er uns niemals im Stich lassen wird. Und ich das auch überall an den Orten, wo ich diene, sehe, wie treu der Herr ist. Gerade in Ländern, die erheblich ärmer sind wie Deutschland, kann ich sehen, dass Gott seine Kinder versorgt. Und das ist großartig. Und wir haben in gewisser Weise das Privileg, wir wohnen in einem reichen Land. Und wir haben schon am Start die Möglichkeit, Geschwister in ärmeren Ländern unterstützen zu können. Und das möchte ich, dass wir das wahrnehmen als ein Privileg. Es ist nämlich wunderbar, geben zu können. Und wenn wir schon mal aus einem reichen Land kommen und da also schon vom Start her in einer besseren Position sind, dann sollten wir dieses Privileg auch nutzen. Und da ist viel Freude drin. Ja, Gott lädt uns ein, im Bereich von Finanzen Schritte zu gehen und im Glauben zu wachsen. Und was dieses Wachstum angeht, da machen wir überlegte kleine Schritte. Und wir werden sehen, dass da Segen in unser Leben kommt. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich hier in meinem Konzept sehe, dass wir, da hatte ich das hier als Beispiel angeführt, alte Räume und jetzige Räume. Jetzt sind wir einen Schritt weiter, jetzt gehören die Räume uns. Ja. So hat Gott uns auch als Gemeinde versorgt, als wir damals starteten und auch einen Versammlungsraum brauchten, weil wir in den Keller von unserem Freund Matthias da nicht mal reinpassten. Und Gott uns diesen Raum gab, unseren ersten Versammlungsraum damals in der Fabrik in Zwickau. Und wir die ersten Male das sogar kostenlos nutzen konnten. Und es dann losging, dass wir 50 D-Mark im Monat zahlten. Und Gott wusste, wie groß ist unser Glauben, was ist was, was wir handeln können, und hat genau nach dem Maß uns versorgt. Und dann sind wir ja schon dort, haben wir uns ja ausgebreitet, haben dann mehr Räume dazu gemietet und dann wurden die Mietkosten auch angepasst, weil wir ja für 50 Mark sogar noch das geheizt bekommen hatten damals. Und dann der Sprung hierher, wo dann schon von vornherein eine beträchtlich höhere Miete fällig wurde, bis jetzt, wo wir das kaufen konnten. Darin sehe ich, dass Gott genau in dem Maß, wie wir auch im Glauben gewachsen sind und noch Schritte gegangen sind, uns Dinge anvertraut und uns versorgt. Also so funktioniert das für uns als Gemeinde und so funktioniert das auch für uns als Personen, als seine Kinder. Es kann also sein, und das ist durchaus ein Gedanke, der sich lohnt, mal zu denken, wenn du sagst, ja, ich habe das irgendwie kaum erfahren bisher. Wann hat mir mal jemand wirklich was geschenkt oder Unterstützung? Habe ich so gut wie noch nie erlebt. Das kann sehr wohl etwas damit zu tun haben, dass du kärglich gesät hast bis jetzt. Und wir sind immer vielleicht begeistert, wenn wir so Geschichten hören von großen Männern Gottes, die erzählen, wie der Herr sie versorgt hat und was der Herr ihnen gegeben hat. Aber da gab es Zeiten vorher auch eine reiche Aussaat von diesen Personen, dass dann auch so eine reiche Ernte geschieht. Und das ist schon ein Aspekt, worüber es sich lohnt nachzudenken. Und ich möchte euch ermutigen, um eurer selbst willen, nicht weil wir als Gemeinde da in irgendeiner Weise Druck machen müssen, damit es irgendwie geht, das ist definitiv nicht der Fall, sondern um des Wortes, um der Wahrheit willen, regle das in deinem Leben mit dem Zehnten geben und gebe darüber hinaus regelmäßig Geld. Schau aus nach Diensten, nach Werken oder Leute, die bedürftig sind, und fang an zu geben, wenn du es noch nicht tust. Darin ist echter Reichtum. Der Herr freut sich darüber, dass eine praktische Art, wie wir die Gnade Gottes austeilen können. Also ich komme von jeder Ostreise wieder mit leerem Portemonnaie. Jedes Mal. Ich denke immer, jetzt bleibe ich mal hart, es gelingt mir nie. Und ich habe nie Verlust. Und es ist so schön, geben zu können und austeilen zu können, dass ein Ausdruck des Reichtums dabei Gott ist und der durch uns zu anderen Menschen hinfließt. Und das ist eine großartige Sache. Und wenn du sagst, ich kenne überhaupt keinen Dienst oder weiß gar nicht jetzt gleich, wo ich da anfangen soll, da kann ich doch Empfehlungen geben. Dienste, die ich kenne oder auch die wir gesehen haben und wo ich weiß, dass dort die Dinge geschehen, wie es Gott wirklich gefällt. Aber ich möchte dich ermutigen, setz dich mit diesem Ding auseinander. Und auch wenn das Budget ganz klein ist, denk an dieses Ding, wo Jesus an dem Kasten sitzt und die Witwe beobachtet. In Geld, der reine Geldbetrag war absolut unbedeutend. Ob die diesen Pfennig da nein tut oder nicht, war für diese Tageseinnahme im Tempel echt uninteressant. Aber für den Herrn war das ganz groß. Und darauf kommt es an. Also haben wir nicht den Gedanke, ja, wenn ich jetzt 5 Euro da hingebe, das nützt doch auch nichts. Ich kann mich erinnern, als wir nach der Wende so viel Hilfstransporter nach Rumänien fuhren, da waren sehr schlaue Arbeitskollegen immer auf dem Plan, ne, was bringt denn das, dass er da 20 Mehltüten hinfahrt? Das hat eine ganze Menge gebracht, weil solche Typen, die 20 Mehltüten nach Rumänien gefahren haben, gab es Tausende. Und diese Hilfsgütertransporter haben die ersten Jahre das ganze Land ernährt. Und viele Tropfen füllen einen Eimer. Also haben wir nicht den Gedanken, ja, meine 5 Euro, ob ich die jetzt gebe oder nicht gebe, das spielt für das Werk gar keine Rolle. Es spielt eine ganz große Rolle vor Gott. Es spielt eine Rolle in dem Prinzip Sold und Ernte. Und niemand zwingt dich, wenn dein, ich nenne eine fiktive Zahl, dein Monatseinkommen 1000 Euro ist. Gott legt dir nicht die Last auf, dass du jetzt 800 Euro davon weggibst. Also nicht in Gelddingen immer so ins Extreme denken. Ganz normalen überlegt. Aber fang an, auf regelmäßiger Basis zu geben. Das setzt wirklich Segen frei und du wirst sehen, in Situationen, wo Not ist oder wo bei dir ein echtes Bedürfnis aufkommt, Gott wird dich versorgen. Ich will noch so am Schluss ein Zeugnis von mir geben. Das ist einige Jahre her. Die länger in der Gemeinde sind, können sich vielleicht noch erinnern. Ich hatte mal vor längerer Zeit einen roten Peugeot als Auto. Und das war eine Zeit, wo wir als Familie wirklich wenig hatten. Und wir hatten einen ganz, ganz alten Polo. Und wir waren finanziell mal so knapp dran, in der kurzen Zeit, dass wir für den Polo nicht mal die Versicherung bezahlen konnten. Und der Termin rückte ran. Wir hatten das Geld definitiv nicht. Und ich musste das Auto verkaufen, weil das Geld für die Versicherung nicht da war. Das ging auch ganz schnell und irgendwie war auch Gott da drin, das habe ich aber alles erst im Nachhinein registriert. Ich komme zu dem Autohändler hin, weil ich weiß, dass der jedes Auto in jedem Zustand ankauft. Und ich dachte, ich muss jetzt irgendwie loswerden, das ist für mich der schnellste Weg. Fahr da hin und sage, hier, kannst du meinen Polo ankaufen, ich will ihn verkaufen. Und er war viel am Telefonieren und sagt, ich zeige dir mal einen Fax, lese das mal inzwischen. Gibt er mir einen Fax, handschriftlich, das kam aus Rumänien, von irgendeinem Mensch, den ich nicht kannte. Und da steht drinnen, ja, ich habe eine Familie und ich wohne auf dem Dorf und ich muss jeden Tag meine Kinder zur Stadt fahren. Und kannst du mir nicht irgendwie einen Polo Diesel besorgen, weil da so sparsam ist und der Diesel hier viel billiger ist wie der Benzin. Ich dachte, hä, hier gibt's einen Typen Rumänen, der will einen Polo Diesel. Und dann meinte eben der Autohändler, ich kaufe dir einen Polo und dann schenke ich dem. Das waren damals noch ein paar hundert Mark. Also mein Polo war wirklich fahrender Schrotthaufen. Innerlich war ich voller Zorn und auch total satt. Weil ich hatte ja die Bibelstellen damals auch schon gekannt, Gott versorgt mich und ich war in einer Situation, da hat Gott mich scheinbar nicht versorgt und es war so eng, dass ich das Auto sogar noch verkaufen musste, weil kein Geld da war, die Versicherung zu zahlen. Und ich war innerlich echt zornig. Ich sagte, Gott, was ist denn jetzt? Ich brauche ein Auto, jetzt habe ich ja nicht mal die paar hundert Mark für die Versicherung, jetzt gebe ich das Auto auch noch her, vielen Dank. Ich war da richtig ärgerlich. Ich kann sehr um Vergebung gebetet später. Ich kann heute nicht mal genau sagen, ob das ein oder zwei oder drei Tage danach war. Aber es war ganz knapp, nachdem ich diesen Polo da verkauft habe. Das ging auch ganz schnell am Tresen. Ich habe meine Zulassung hingelegt, erzählt ein paar Scheine aus seiner Kasse, während dem Telefonieren, gib mir die Hand. Ich stand draußen ohne Auto. Ich dachte irgendwie, ich bin im falschen Film. Wenige Tage danach ruft mich jemand an. Ich habe hier einen Peugeot Diesel, den brauche ich jetzt nicht mehr und ich brauche nicht das Geld, den darf ich doch schenken. Willst du den haben? Ich sage, was? Was hast du jetzt gesagt? Du willst mir dein Auto schenken? Ja, ja. Ich sage, du meinst nicht kaufen, du sagst jetzt schenken. Ja, schenken, kannst du kriegen, brauche ich nicht. Ob ich dir jetzt verkaufe oder nicht, hat für mich keine Bedeutung. Und ich hatte bis dahin eben noch nie sowas erlebt, außer dass man so in Missionarsberichten dann so mit weinerlichen Augen sowas liest, dass am anderen Ende der Welt solche Wunder geschehen. Und jetzt plötzlich ruft mich jemand an und fragt, ob ich das Auto haben will. Und das war wesentlich jünger, in gutem Zustand, habe ich einige Jahre gefahren. Und das war für mich eine echte Lektion. Da gab es mal diesen Moment, wo wir wirklich nichts hatten. Und ich wurde auch richtig ärgerlich. Und dann hat Gott mich da so überholt und ich hatte eben eine Woche danach ein anderes Auto einfach so geschenkt. Konnte dann auch das Ummelden alles mit dem Geld von dem Polo bezahlen. Aber das war für mich eine echte Lektion, wo ich ganz klar zurückgerudert habe, Herr, bitte vergib, ich mache da hier Vorwürfe und jetzt schäme ich mich dafür. Und solche Dinge geschehen, wenn... Das ist auch meine Beobachtung so im osteuropäischen Bereich. Solches Eingreifen direkt von Gott kommt in dem Moment, wo menschliche Möglichkeiten nicht mehr da sind. Also wenn da noch die 10.000 Euro Festgeld sind, die nie erwähnt werden. Also ich kenne das zumindest so aus meiner Erziehung heraus. Dieses Sicherheitsdenken. Da gibt's noch eine Festgeldanlage und noch die und die und die und die Reserve. Aber von da wird gar nicht geredet. Wir reden, wenn wir von unserem Geld reden, nur von dem. Dass da im Hintergrund noch ein paar Sicherheiten liegen, die wurden nie erwähnt. Wenn die da sind, dann werden wir nicht in diesem Bereich von Wundern kommen. Und das ist unsere Entscheidung letzten Endes. Will ich mit diesen Sicherheiten leben und das immer überwachen und rechnen und hoffen, dass nicht gerade die Bank pleite geht, wo ich das habe und so weiter. Oder ich habe die Sicherheiten eben nicht mehr, dann erlebe ich solche Wunder. Ich habe das selber nicht so erlebt. Wenn die eigenen Sicherheiten da sind, dass Gott dann noch obendrauf dir ein Auto schenkt. Warum sollte das so sein? Also das hat auch damit was zu tun. Glauben bedeutet eben, ich habe keine Möglichkeiten mehr, das zu managen. Ich bin jetzt wirklich angewiesen auf das, was Gott macht. Aber wenn wir in dieser Situation sind, ist Gott wirklich absolut treu. Und das war mir auch das Beispiel mit dem Haus, wo der Pastor dann eine Spende bekommt und davon sich ein Haus bauen kann. Das finde ich gewaltig. Also bedenken wir, geben hat was mit Gnade zu tun. Es bringt echt Freude in unser Leben. Wir sammeln einen Schatz im Himmel. Der Herr hat versprochen und sich festgelegt, uns zu versorgen. Und wir können noch Menschen damit erfreuen und ermutigen. Also ist es eigentlich nur positiv um das ganze Thema geben. Und alles, was da irgendwie Zwang oder Druck auf uns bringt oder uns irgendwie ein komisches Gewissen bereiten will, das gehört einfach nicht dorthin. Das ist eine ganz freiwillige Sache und einen fröhlichen Geber liebt der Herr. Deshalb ist uns das wichtig, auch in unserem Gemeindealltag und Gottesdiensten, dass wir da nicht irgendwie regelmäßig Daumenschrauben ansetzen und irgendwie teilnehmen an dieser Ausbeutung im Volk Gottes, die da teilweise geschieht. Ich denke, das ist etwas, was Gott überhaupt nicht gefällt. Aber das sind die Prinzipien aus dem Wort. Also ich möchte dich ermutigen, gib dich selber dem Herrn und auf dieser Basis, auf dieser Ebene von Hingabe und von Beziehung geben wir. Und ich will dich ermutigen, mach das regelmäßig. Also ich habe das organisiert mit Daueraufträgen in auch andere Werke und Dienste, was jetzt in unserer Gemeinde nichts zu tun hat, weil ich sage, ich will dort eine Saat hineingeben mit, weil ich möchte auch an dieser Ernte, die dieser Dienst hat, beteiligt sein. Das ist die Weise, wie ich mit Anführungszeichen gesprochen mein Geld anlege. Dann haben wir sogar noch den Vorzug in Deutschland, dass man da sogar noch das steuermindernd geltend machen kann, das ich meines Wissens noch in keinem anderen Land gibt. Und damit können wir ja noch großzügiger sein. Jesus, ich will dir danken, dass du dich für uns gegeben hast und dass wir Gnade empfangen haben von dir und dass wir aufgrund dieser Gnade weitergeben können. Und ich bete, dass das in unser Herzen hineinkommt, dass du uns völlig frei machst, wo da vielleicht Zwänge sind oder Druck, Dinge machen zu müssen, mit irgendeiner Drohung verbunden. Herr, ich bete, dass du uns alle zu fröhlichen Gebern machst, dass wir dieses Prinzip verstehen von Saat und Ernte und dass wir in diesem Bereich auch von Finanzen Licht haben in unserem Leben und Sieg und Freude. Ich danke dir, Jesus, dass das dein Wort so sagt und dass du wirklich treu bist. Und ich bete über alle Situationen, wo das ganz anders aussieht im Moment als Segen oder Sieg, wo das beklemmt ist oder schwierig, wo das nicht gut aussieht im Augenblick, bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du mit deinem Licht da hineinleuchtest und dass du uns Schritt für Schritt leitest, wie wir im Bereich unserer Finanzen in deinen Segen hineinkommen. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.